Ihr gedachtet es böse, mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wenn ich im Alten Testament die Geschichte von Josef lese, und es ist ja dieser Hirtensohn, auf den du eben dich bezogen hast, dann bleibe ich an dieser Aussage jedes Mal hängen. Wie kommt es, dass dieser Mann, dem so viel Unrecht getan wurde, nicht verbittert ist? Er hätte doch wahrlich allen Grund dazu gehabt. Als 17-Jähriger wird Josef von seinen 11 Brüdern auf dem Feld überfallen und in einen Brunnen geworfen. Zugegeben, der Ärger der Brüder war ja sehr verständlich. Als Lieblingssohn des Vaters wird Josef ständig von allen anderen bevorzugt. Und dann stellt er das ja auch irgendwie noch so richtig zur Schau. Und obendrein ist er eine Petze. Und als ob das Maß dann noch nicht voll ist, schmiert er ja seinen Brüdern so seine Träume vor die Nase, in denen dann deutlich wird, er würde mal über sie herrschen und sie sich vor ihm verbeugen. Also die Brüder sind voll Hass gegenüber Josef. Eigentlich wollten sie ihn umbringen. Aber davor schrecken sie dann doch zurück. Sie verkaufen Josef eine vorbeiziehende Karawane. Dem Vater erzählen sie, Josef sei von einem Tier gerissen worden. In Ägypten wird Josef dann an Potiphar, den Kämmerer des Pharaos, verkauft. Was für ein Absturz. Vom vertüddelten Lieblingssohn zum Sklaven. Josef erlangt das Vertrauen seines Herrn, Potiphar setzt ihn über Haus und Hof ein und man muss wirklich sagen, wenn man die Geschichte liest, alles, was Josef tut, gelingt ihm. Er bekommt immer mehr Verantwortung und freie Hand in allen Dingen. Aber dann wird ihm die Ehefrau Potiphars zum Fallstrick. Sie hat ein Auge auf Josef geworfen, war wahrscheinlich ein ziemlich attraktiver junger Mann. Sie bedrängt ihn unentwegt. Tag für Tag, ihre Annäherungsversuche werden immer dreister. Josef kann sich ihrer kaum erwehren. Schließlich bezichtigt die frustrierte und abgewiesene Ehefrau Josef der Vergewaltigung. Und Josef landet im Gefängnis. Was für eine Ungerechtigkeit. Und dann verbringt Josef Jahre im Gefängnis. Auch dort erlangt er wieder Ansehen und Vertrauen. Der Kerkermeister übergibt ihm sämtliche Verantwortung. Und eines Tages kommen der Bäcker und der Mundschenk des Pharaos ins Gefängnis. Sie träumen von ihrer Zukunft. Josef kann die Träume deuten. Den Mundschenk erwartet die Begnadigung. Und Josef bittet, ein gutes Wort beim Pharao für ihn einzulegen. Aber der Mundschenk vergisst es einfach. Was für eine Gemeinheit und Undankbarkeit. Und erst 2 Jahre später, also wir sprechen von 2 Jahre Knast, als der Pharao dann ja beunruhigende Träume hat und keiner sie deuten kann, fällt es dem Mundschenk wieder ein, ach, da war ja jemand im Gefängnis. Josef wird aus dem Gefängnis geholt, er kann die Träume des Pharaos deuten. Es stehen erntereiche Jahre bevor, aber dann wird eine Hungersnot folgen. Und Josef macht Vorschläge, wie sich Ägypten auf die Hungersnot vorbereiten kann. Er wird als Verwalter eingesetzt und bald zum zweitmächtigsten Mann neben dem Pharao. Josef legt riesengroße Vorratslager an. Und als die Hungersnot immer größer wird, kommen die Menschen aus den umliegenden Ländern nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und auch die Brüder Josefs. Es dauert einige Zeit, bis sie begreifen, dass dieser mächtigste Mann da in Ägypten ihr Bruder Josef ist, den sie verkauft haben. Und letztendlich müssen sie dem Vater dann beichten, dass dieser geliebte Sohn gar nicht tot ist. Josef holt die ganze Familie nach Ägypten, versorgt sie dort in der Hungersnot. Aber irgendwann dann stirbt der alt gewordene Vater. Und da bekommen die Brüder es mit der Angst zu tun. Was, wenn Josef sich jetzt doch rächt? Wenn Josef sich jetzt doch rächt nach all dem Leid, das er ihnen angetan hat. Und ich finde, an dieser Stelle merkt man, wie das ist mit unvergebener Schuld. Unvergebene Schuld brodelt und wird zur Last. Unvergebene Schuld wirkt sich auf die Beziehung und auf die Gesundheit aus. Psychologen können das bestätigen. Und ich habe so für mich gedacht, wie viel Kraft hat es die Brüder wohl gekostet, über all die Jahre die Lüge vom verunglückten Bruder gegenüber dem Vater aufrechtzuhalten. Wie viele Jahre lebten sie in der Angst, dass sie aufkippen? So bei jeder Geburtstagsfeier, beim jedem Familienfest. Ach, wenn doch jetzt Josef noch da wäre und sie wissen, was wirklich geschehen war. Wie viele Jahre hatten sie Angst, nicht aufzukippen und mussten aufpassen, sich nicht zu verraten? Und wie beschämend war es wohl, genau diesen Bruder zu treffen und gerade von ihm Hilfe erfahren zu müssen? Ja, die Brüder hatten an ihrer Last schwer zu tragen, an ihrer Schuld. Ich wollte nicht in ihre Haut stecken. Und immer dann doch diese bange Frage, wird er sich nun rächen? Jetzt, wo er am längeren Hebel sitzt. Die Brüder, ihr könnt das mal genau nachlesen, versuchen mit so einer List und Unterwürfigkeit Josef zu besänftigen. Aber der durchschaut das und beruhigt sie. Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Jahre der Gefangenschaft und der Sklaverei lagen zu diesem Zeitpunkt hinter Josef. Und man würde doch wirklich sagen, das Leben hat ihm übel mitgespielt. Er wurde zusammengeschlagen, verkauft, verleumdet, ungerecht behandelt und missachtet. Und es wäre doch alles andere als verwunderlich, wenn nach all diesen Erfahrungen Josef als Herrscher ein zynischer Mensch oder ein rachsüchtiger Herrscher geworden wäre. Aber irgendwie scheint Josef mit seiner Lebensgeschichte versöhnt zu sein. Bei ihm ist keine Verbitterung zu spüren. Wie sieht das bei dir aus? Ist dein Leben frei von Bitterkeit? Gibt es Menschen, die sich an dir schuldig gemacht haben? Oder würdest du auch sagen, dir hat das Leben übel mitgespielt? Haderst du mit Menschen oder mit dem, was dir widerfahren ist? In meinem Leben gab es bisher einiges Schweres und eben auch Menschen, die mich verletzt haben. Und an dieser Stelle merke ich, ich möchte über all dem nicht verbittert werden. Die Bibel bringt das mal auf den Punkt, indem es heißt, der Tod ist besser als ein bitteres Leben. Und ich habe mich gefragt, wie ist es Josef gelungen, nicht bitter zu werden? Ich habe 6 Entdeckungen in dieser Lebensgeschichte von Josef gemacht. Erstens, Josef tut das, was er tut, dort, wo er gerade ist, so gut er kann. Zugegeben, ich hätte das ein bisschen griffiger formulieren können, aber fand ich nicht, ich fand da keine griffigere Formulierung für, weil es genau so ist. Josef tut das, was er tut, wo er gerade ist, so gut er kann. Josef bejammert seine Situation nicht, er klagt nicht, er lamentiert nicht. Als Sklave erfüllt er seine Aufgaben, im Gefängnis erfüllt er seine Aufgaben und später als Verwalter des Pharao tut er es auch. Und zwar jedes Mal so gut, dass der jeweilige Herr ihm die gesamte Verantwortung überträgt. Josef verbraucht also keine Zeit und keine Energie indem er sich um Ungerechtigkeiten und Verletzungen seiner Vergangenheit dreht. Er scheint frei zu sein von der Macht der Vergangenheit. Wie kann das gelingen? Martin Schleske, ein Christ und Geigenbauer, ich werde ihn im Folgenden öfter zitieren, sagt dazu: Wir müssen unseren Seelen erlauben zu vergessen. Oft kann Krankgewordenes nur heilen, wenn wir uns entschließen, merkt, wenn wir uns entschließen, uns von Kränkungen zu befreien. Und an anderer Stelle spricht er und rät er: Sprich Frieden hinein in all die aufgewühlten konjunktiven Worte, hätte, müsste, wäre, sollte. Und in all die Sackgassen fragen, warum. Denn wenn wir in der Vergangenheit verhaftet bleiben, dann drehen wir uns letztendlich immer um unsere Gefühle. Und Schleske sagt dazu: Wir machen so einen Kult um unsere Gefühle. Wir baden darin, statt Energie darauf zu verwenden, Ideen zu entwickeln, wie wir uns verhalten könnten. Also mal ganz praktisch: Statt darüber zu klagen, dass mich Krankheit und Alter einschränken, könnte ich überlegen, wie ich die Fähigkeiten einsetze, die ich habe, die mir geblieben sind. Oder anstatt mich über meine eigenen Fehler und mein Verschulden zu ärgern, könnte ich überlegen, wie und wen ich um Entschuldigung bitte. Oder überlegen, wie ich es das nächste Mal besser mache. Schleske sagt ganz pragmatisch: Man darf den eigenen Gefühlen manchmal auch sagen, danke für die Information und nun lasst mich in Ruhe. Praktisch, oder? Ich sage euch, seitdem ich diesen Satz entdeckt habe, sage ich den mir sehr oft. Und nun lasst mich in Ruhe. Und wer das tut, der bekommt dann einen Blick für das, was wirklich anliegt. Ein Liederdichter im Alten Testament drückt das so aus: Bleibe im Lande und sei zuverlässig und treu. Also bleib im Land, also dort, wo Gott dich gerade hingestellt hat, wo du lebst, wo du bist mit deinen Herausforderungen. Bleibe dort zuverlässig und treu. Und Paulus fordert auf: Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Frage zu diesem Punkt an dich: Welche Aufgaben dort, wo du jetzt bist, welche Aufgaben könntest du wahrnehmen, wenn du dich von deiner Vergangenheit losmachst? Der zweite Punkt: Josef handelt in Verantwortung vor Gott. Als die Frau von Potiphar versucht, ihn zu verführen, sagt er: Wie sollte ich denn nur ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Also er hätte ja auch sowas sagen können wie: So kann ich meinem Chef nicht vor den Kopf stoßen. Aber es ist eben nicht eine Frage der Moral oder nicht nur eine Frage der Moral und der Loyalität gegenüber seinem Chef, die Josef der Versuchung widerstehen lässt. Josef weiß sich vor Gott in der Verantwortung. Und so können wir es in der ganzen Bibel immer wieder lesen, und wir werden schon im Alten Testament aufgefordert, oder zumindest sagt Gott es seinem Volk: Seid heilig, denn ich bin heilig. Das Volk Gottes soll durch sein Verhalten Zeugnis sein für den gerechten und gnädigen Gott. Paulus drückt das ganz anders aus, der sagt: Lebt als Kinder des Lichts. Oder wandelt würdig mit der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und das in jeder Situation. Und an dieser Stelle könnte man fast meinen, es ist ein Zitat aus dem Korintherbrief, dass Paulus die Geschichte von Josef meint. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Wir haben uns vor Gott zu verantworten. Deswegen die Frage an dich. Welche Auswirkung hätte es auf dein Handeln, wenn du dir bewusst machst, dass du dich letztendlich vor Gott verantworten musst? Drittens, Josef richtet nicht. Seinen Brüdern, sagt er, bin ich etwa an Gottes Stelle? Und man könnte es schlicht und einfach so ausdrücken, Josef ist ein Gläubiger. Josef weiß, dass eine Macht über ihm steht. Er glaubt an den lebendigen, gerechten und gütigen Gott und er kennt seinen Platz. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Und manchmal denke ich, wir als Menschen sollten zu manchen Themen eher kleinere Brötchen backen. Über unser Tun und über das Tun anderer zu richten, ist allein Gottes Sache. Wir haben doch alle Dreck am Stecken. Und Jesus warnt uns ja ganz praktisch. Wie schnell sehen wir den Splitter im Auge des Bruders und übersehen den eigenen Balken. Und Paulus drückt es so aus, es gibt da keinen Unterschied. Wir sind allemal Sünder und können uns vor Gott nicht rühmen. Seiner Heiligkeit können wir nicht gerecht werden. Es ist Gottes Gnade durch Jesus Christus, die uns Leben schenkt. Deswegen die Frage an dich: Wie würde sich deine Beziehung zu anderen Menschen verändern, wenn du das Richten und das Beurteilen Gott überlässt? Viertens, Josef redet aber auch nichts schön. Er sagt es seinen Brüdern ganz klar: Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen. Und es ist doch so, Verletzungen, die wir verdrängen, die kommen irgendwann mal wieder hoch. In meinen Elternkursen gebrauche ich gerne das Bild von Korken. Und da stelle ich wirklich so einen Eimer Wasser hin und sage den Eltern, drückt mal mit einem Daumen den Korken runter. Es geht, eine kurze Zeit lang. Und dann ploppt er hoch. Und zwar richtig. Ja, vielleicht müssen wir manchmal erst eine Zeit lang Themen ruhen lassen, weil sie uns so stark verletzt haben. Aber wir tun gut daran, sie zu bearbeiten, sonst holen sie uns irgendwann ein. Unverarbeitete Verletzungen strahlen unbewusst und unvermeidlich in unsere Beziehung und in unser Verhalten hinein. Und anstatt unsere Lebensthemen zu bearbeiten, verfallen wir ja ganz gerne darin, uns über das Erlebte zu definieren und uns in eine Opferrolle zu begeben. Dann stellen wir uns da als diejenigen, denen übel mitgespielt wurde und die es zu bemitleiden gilt. Menschen, die aus so einer Opferrolle überhaupt nicht rauskommen, die kennen wir wohl alle. Das sind die, die immer klagen über ihre Vergangenheit, über ihr Leiden, über ihre Verletzung, darüber, was die anderen ihnen angetan haben. Aber mich über meine Verletzungen und über meine Vergangenheit definieren, das bedeutet letztendlich, dass ich ihnen Macht über mein Leben einräume. Aber Gott möchte uns doch in die Freiheit führen. Er will uns heilen. Schleske schreibt, akzeptiere die Dinge, wie sie sind, aber erwarte, dass sie deiner Heilung dienen. Befreie deine Seele durch Vergebung von dem Übel, das dir geschah. Und wenn Bitterkeit aus dem Abgrund der Verletzung aufsteigen will, dann höre hin, was sie dir sagt. Aber erlaube ihr nicht, über die Wirklichkeit zu richten. Höre hin, was die Bitterkeit dir sagt, wenn du sie in deinem Leben entdeckst. Aber erlaube ihr nicht, über die Wirklichkeit zu richten. Frage: Wie viel Heilung könntest du erfahren, wenn du beginnst, deine Verletzungen zu benennen und dich ihnen zu stellen? Fünftens, Josef vergibt seinen Brüdern. Er geht den nächsten Schritt. Er vergibt seinen Brüdern. Er ist nicht nachtragend. Vergebung führt in die Freiheit, denn wenn ich anderen etwas nachtrage, dann bin ich diejenige, die die Last zu tragen hat. Dann liegt die Last bei mir. Schleske schreibt, du machst die Dinge nicht ungeschehen. Doch ohne Vergebung kannst du nicht weitergehen. Denn der Weg, den du ohne Vergebung gehen willst, wird dich und andere verletzen und am Ende womöglich zerstören. Wer verletzt ist, wird verletzen. Denn du lebst ja nur das, was du im Herzen hast. Wir leben nur das, was wir im Herzen haben. Also tritt heraus aus der Bitterkeit des Opfermodus, weil Verbitterung dein eigenes Leben vergiftet. Schleske schreibt, wer den Weg der Vergebung wählt, der nimmt dem Erlittenen die Macht, weiter zu verletzen. Und er fordert auf, lass Schuld, kein fressendes Feuer in deinem Inneren sein. Und wenn es erneut aufflammen will, dann tu es wieder. Also vergib wieder. Tu es immer wieder neu. Und da wir deutlich anderen vergeben, ist ein Prozess, das ist nicht mit einmal getan. Das ist ein Prozess, der viele Schritte braucht. Meine Osteopathin sagte mir, vergeben ist eine Königsdisziplin, keine Christin. Einfach nur ein Mensch, der sich mit Zusammenhängen von Seele und Körper auskennt. Vergeben ist die Königsdisziplin. Und als ich das dann hier mal aufgeschrieben habe, da musste ich doch ein bisschen lächeln, weil ich dachte, ja, wirklich eine Königsdisziplin. Unser Herr und König schenkt Vergebung und vergeben können. Und erst wenn ich selber begriffen habe, dass ich Vergebung Gottes brauche, dann kann ich vergeben. Paulus sagt das ganz konkret, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Und an anderer Stelle, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Mein Vater ist im letzten Jahr gestorben. Und ich bin so froh, dass es noch eine Zeit gab, in der wir Verletzungen aussprechen konnten, einander vergeben konnten und miteinander beten konnten. Und da muss ich ganz realistisch sagen, das ist nicht immer möglich. Versöhnung ist nicht immer möglich, dazu gehören zwei Seiten. Aber unseren Schuldigern vergeben, das können wir immer. Und das beten wir auch regelmäßig im Vaterunser. Deswegen frage, wie viel Freiheit käme in dein Leben, wenn du beginnst, denen zu vergeben, die an dir schuldig geworden sind? Und die sechste Entdeckung, die letzte. Josef sieht in seiner Lebensgeschichte das Handeln Gottes. Am Ende all seiner Erfahrung kann er sagen, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Also Josef deutet seine Geschichte nicht vom Tun der Brüder, der ganzen Menschen her, die ihm Böses getan haben, sondern er deutet seine Lebensgeschichte von dem her, was Gott daraus gemacht hat. Er entscheidet sich, seine Lebensperspektive, seine Lebensgeschichte aus Gottes Perspektive zu sehen. Und er erkennt auch, und es ist ja die riesengroße Rettungsgeschichte des Volkes Israels, dass Gott seinen Plan hat und letztendlich ihn vor seinen Brüdern hergesandt hat, um das Volk Israel, um seine Familie vor dem Verhungern zu bewahren. Nochmal, Josef rechtfertigt das böse Handeln der Brüder nicht. Aber er erkennt über aller Schuldhaftigkeit hinweg Gottes gnädiges Handeln. Ein Seelsorger hat mir damals nach der Trennung meiner Eltern geraten: Finde heraus, was Gott mit dieser Erfahrung in deinem Leben und durch dein Leben wirken will. Und eben im Lied vor der Predigt haben wir es gesungen: Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Und dann geht es mir wirklich manchmal bei Sachen, die mir schwer sind, die mein Leben belasten, die ich aushalten muss, so dass ich denke, ja, Gott hat es zugelassen. Es hat etwas mit ihm zu tun. Er hat zugelassen, was mir widerfahren ist. Er hat es mir zugemutet. Es darf mir zur Glaubensschule werden. Nochmal ein Zitat von Schleske: Wenn Gott zu mir reden soll, werden meine Feinde meine besten Lehrer sein. Wiederhole es nochmal, weil ich muss das in meinem Leben auch immer wiederholen. Wenn Gott zu mir reden soll, dann werden meine Feinde meine besten Lehrer sein. Denn sie werden mir zeigen, was ich übersehen habe. Sie werden berühren, was ich vernachlässigt habe und was nicht heilen wollte. Deswegen kann ich nur sagen, begib dich in diese Glaubensschule. Und da steht die große Verheißung drüber, die uns Paulus weitergegeben hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir lernen, darauf zu vertrauen, dann wächst in unserem Leben eine innere Gelassenheit. Gelassenheit. Das heißt, da steckt es ja in dem Wort schon drin, ich überlasse es jemand anders. Ich überlasse es Gott zu handeln. Schleske schreibt dazu: Leg es Gott in seine Hände und überlass es den Einfällen seines Herzens aus den Dingen, die dir geschehen sind, das Beste zu schaffen. Also glaube an den verborgenen Sinn der Wunde, die dir geschah. Überlass dich der Weisheit, der Unwissenheit. Noch kennst du nicht den Grund, doch im Abgrund deines Schmerzes ist, in den ein heiliges Ja, ein Ja dazu, dich führen musste, bist du zur Heilung aufgebrochen. Du bist nicht Opfer und nicht Richter. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Deswegen die letzte Frage: Wie viel Frieden käme in dein Leben, wenn du dich Gott überlässt? Wir haben es eben zu Anfang in diesem Gottesdienst gesungen und ich habe gedacht, das war echt ein krasses Lied. Ich gebe dir Raum und mach in meinem Leben was, ich überlasse mich dir. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Wie gut, wenn ich in meinem Leben und dem, was mir widerfahren ist, das gnädige Handeln Gottes erkennen kann. Und ich beginne zu begreifen, dass es gerade die schwierigen Erfahrungen sind und dass Gott genau diese Erfahrung nutzt, um mich auf eine Spur zu führen und Heilung möglich zu machen. Statt zu verbittern, darf ich Freiheit erfahren und kann dankbar werden. Gott gedachte es gut zu machen. Und ich möchte dir das hier ganz bewusst an dieser Stelle zusagen. Gott gedenkt es auch mit dir gut zu machen. Amen.